Hey Lars, wie ist die Lage? Der fast tägliche Podcast mit Lars Meyer.
Wie ist die Lage? Unser fast täglicher Podcast in Kooperation mit der Hamburger Morgenpost, der Gute-Leute-Fabrik und Ahoi Radio spürt tagesaktuellen Fragen nach. Mein Name ist Lars Meyer und ich rufe fast täglich gute Leute aus Hamburg an.
Der Partner, der das diese Woche möglich macht, ist Meyer Likör. Immer lecker, auf Eis, im Glas oder einfach nur so, zugunsten von Mensch Hamburg. Jetzt in der Club-Edition. Den Meierlikör gibt's für 18 Euro unter anderem im Molotow, im Silbersack, bei Old MacDonald und in der Gute-Leute-Fabrik in der Susannenstraße 26. Das war Werbung, herzlichen Dank.
Heute befrage ich den Senator für Kultur und Medien, Dr. Carsten Proster. Ahoi Carsten.
Ahoi Lars.
Lieber Carsten, du hast vorgestern am Montag das Kulturprogramm im Rahmen der Fußball-EM vorgestellt. Ich bin da vor allen Dingen über eine fast absurd klingende Veranstaltung gestoßen oder gestolpert sogar, die ein Spiel nachspielen soll, und zwar musikalisch. Also das klingt alles wirr. Du als oberster Intellektueller der Stadt kannst mir das besser erklären. Sag mal, ja, da ist das Reeperbahn-Festival und das Ensemble Resonanz im Zusammenspiel.
So ist das richtig. Das ist am 12. Mai findet das statt in der Leisthalle. Da kommt sozusagen Matthew Herbert, der ist Komponist und sozusagen Elektronikmusiker, nach Hamburg und seine Band tritt an gegen das Ensemble Resonanz. Und er hat vorher im Prinzip so Standards, die beim Fußball stattfinden, wie ein Einwurf, Freistoß oder Ecke komponiert. Und die Dirigentin verfolgt dann das Spiel live auf dem Monitor und hat dann die Band von Matthew Herbert und das Ensemble Resonanz vor sich und dirigiert jeweils das an, was auf dem Spiel passiert, auf dem Spielfeld passiert. Das heißt, man kann, wenn man nicht ins Stadion kommt, sich musikalisch das Spiel anhören. Wie das klingt, weiß keiner. Aber es könnte tatsächlich ganz großartig werden und die Komposition und das, was da entsteht, hängt halt tatsächlich von dem Spiel ab. Mal sehen, vielleicht ist das ja sogar das Wochenende, an dem der Aufstieg gefeiert wird. Mal gucken.
Es sind wirklich ja wunderbare Kooperationen da entstanden. Also der FC St. Pauli mischt ja da auch noch mit und die Millantor Gallery und auf Kampnagel findet auch noch ein Höhepunkt statt, habe ich gesehen.
Ja, mit Kampnagel. Der Höhepunkt selber ist dann sogar in der Sporthalle in Alsterdorf, aber das ist sozusagen juste debout. Das sind die großen sozusagen Street-Dance-Veranstalter, die in Paris das normalerweise seit über 20 Jahren machen. Und bei Juste Debout sind wirklich Weltkarrieren begonnen worden. Die berühmten Twins sind mittlerweile mit Beyoncé auf Tour regelmäßig. Die stammen sozusagen aus diesem Kontext. Und die machen das erste Mal in Deutschland, in Hamburg, mit Kampnagel gemeinsam und sagen ihre Battles, wo immer zwei Tänzer und Tänzer in unterschiedlichen Streetdance-Kategorien nebeneinander und dann gegeneinander antreten und das Finale dann am 1. Juni sagen in der Sporthalle stattfinden wird, da wo 140 internationale Tänzerinnen und Tänzer nach Hamburg kommen und da drumherum eine ganze Hip-Hop-Dance-Week dann auf Kampnagel stattfinden wird mit vielen weiteren Battles, Workshops und allen möglichen anderen, um zu zeigen, dass man auf der Straße nicht nur Fußball spielen, sondern auch tanzen kann.
So, jetzt spreche ich mit dem Kultursenator die ganze Zeit über ein Fußballereignis. Die finden ja hier gerade wöchentlich auch in Hamburg statt, wechselweise Heimspiel des HSV oder des FC St. Pauli. Wie guckst du denn auf die Ergebnisse des letzten Wochenendes? Der HSV hat gegen Kiel verloren und damit möglicherweise den Aufstieg auch versemmelt. Der FC St. Pauli ist diesem wiederum einen Schritt näher gekommen. Du als Schalker, kannst du da neutral drauf gucken oder wie ist das?
Ich hätte mich natürlich mehr gefreut, wenn es darauf hinausgelaufen wäre, dass zwei Vereine aus dem Norden, die beide in Hamburg beheimatet sind, in die erste Liga aufsteigen. Dass es jetzt mutmaßlich eher zwei Vereine aus dem Norden sind, bei denen nur einer aus Hamburg kommt und der andere noch ein bisschen weiter nördlich, macht mich halb glücklich, will ich mal sagen. Aber am meisten habe ich tatsächlich am vergangenen Wochenende gefreut, dass Schalke zwar wieder nur 1-1 gespielt hat, aber immerhin damit ein Stück weit auch dem Klassenerhalt näher gekommen ist. Man wird ja genügsam in diesen Tagen als Gelsenkirchener.
Also wenn du da jetzt nur an dich denkst, ist es doch ganz gut, wenn zumindest ein Hamburger Verein noch in der zweiten Liga spielt nächstes Jahr. Das sichert dir ein Auswärtsspiel vor der Haustür von Schalke.
Ja, danke für dein Mitgefühl. Ich bin ehrlicherweise am vergangenen Wochenende besonders dankbar für ein Zitat des Kieler Trainers, von dem ich dachte, Mensch, das ist echt breitbeinig. Als er gefragt wurde, wie er sich auf das Spiel gegen den HSV vorbereitet hätte, hat er gesagt, er hat einen Mittagsschlaf gehalten. Das fand ich in der Tat etwas, das hätte ich eigentlich nur von einem St. Pauli-Trainer vom Derby erwartet als Satz.
Bist du denn eigentlich auch ein Fan vom Mittagsschlaf? Hast du ein Sofa bei dir im Büro stehen und legst dich zwischendurch mal hin? Oder wie ist das?
Also weder liegt im Sofa, ich wäre wahrscheinlich theoretisch ein Fan vom Mittagsschlaf, wenn man Büro mir die Option darauf ließe. Gibt's aber nicht. Nein, keine Chance.
Das ganze Kulturprogramm soll ja so ein bisschen die Stimmung erzeugen für die Fußball-Europameisterschaft im eigenen Land. Wie sehr bist du denn jetzt schon in Stimmung und wie guckst du denn auf das Wirken der Fußballnationalmannschaft?
Also ich muss ja gestehen, ich will nicht sagen, dass mich nationaler Fußball kalt lässt, aber diese sozusagen Euphorie, die andere haben mit Blick auf Nationalmannschaften, habe ich nicht. Für mich ist Fußball echt Vereinssport. Und ich finde es einfach viel großartiger, mit einem Verein unter einer Saison zusammen sozusagen mitzufiebern und dann auch diesen Verein in seiner ganzen Buntheit sozusagen zu verfolgen. Ich weiß, dass dann alle immer mit besonders viel Interesse auf die Weltmeisterschaften, die Europameisterschaften gucken. Ich freue mich dann eher häufig, dass andere Ecken in der Stadt leer sind, wenn alle da zum Public Viewing gehen. Mich lässt das, ich will nicht sagen kalt, aber es nimmt mich nicht so mit wie andere. Insofern gucke ich tatsächlich eher noch und habe mich wahnsinnig gefreut darüber, dass mal nicht der FC Bayern deutscher Meister geworden ist in dieser Spielzeit. Ich hoffe, drück St. Pauli die Daumen. Ich hoffe, dass Schalke den sozusagen den Klassenerhalt schafft. Und dann habe ich auch nichts gegen eine kleine Fußballpause und stürze mich dann voll in die Kultur.
Das heißt, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kulturbehörde werden dich nicht im pinkfarbenen Deutschland-Trikot sehen. Du hast ja noch kein Trikot geholt.
Ich habe noch nie in meinem Leben ein Deutschland-Trikot besessen und habe auch nicht vor, das in den nächsten Jahrzehnten zu verändern.
Na gut. Was verändert werden muss, ist die facettenreiche Clubkultur, denn auf der einen Seite gibt es immer weniger Möglichkeiten, vernünftige und vor allen Dingen auch laute Clubs irgendwie im Stadtgebiet zu installieren. Und auf der anderen Seite machen halt etablierte Clubs einfach auch zu. Wie ist denn zum Beispiel der Stand bei Molotow?
Bei Molotow ist der Stand so, dass wir in guten, engen Gesprächen darüber sind, das Molotow auf eine andere Fläche umzutopfen. Das wird hoffentlich gelingen, aber wir sind noch nicht an dem Punkt, an dem ich sagen kann, ja, wir sind durch. Aber wir sind dran und ich nehme schon wahr, und das muss man auch mal mitnehmen aus den Diskussionen rund ums Molotow, dass es echt einiges an Diskussionen drumherum gegeben hat, was deutlich gemacht hat, dass sagen, das Bewusstsein dafür, dass es in Hamburg Clubs braucht, sozusagen gewachsen ist in den letzten Jahren. Man muss nicht mehr diskutieren, dass Clubs Kulturorte sind, sondern das haben alle gekauft. Man muss auch nicht mehr diskutieren, dass es Clubs braucht. Auch das haben sozusagen alle mitgenommen. Womit wir halt kämpfen, sind rechtliche Rahmenbedingungen, die es nicht so leicht machen, tatsächlich Clubs in einer sich verdichtenden Stadt überall dann auch zu sichern. Da wird man noch sagen aus meiner Sicht auch Gesetze auf Bundesebene verändern müssen, damit das besser möglich ist. Aber es fällt ganz viel weg, was vorher noch beiseite zu räumen war, bevor man zur konkreten Rettung eines Clubs kommen kann. Da kann man jetzt direkt ansetzen. Und da kann man auch den Finanzsenator anrufen und sagen, sag mal, hilfst du dabei? Und dann kriegt man auch relativ schnell sagen, eine Zusage, ja klar, das kriegen wir von der Seite aus irgendwie hin, wenn wir den Rest lösen. Insofern bin ich ganz guter Dinge, dass wir es bei Molotow schaffen. Aber wir sind noch nicht durch, muss man auch dazu sagen. Weil es jetzt nicht so ist, dass die Stadt irgendwie selber Club- und Kulturflächen hat, die man einfach nur aktivieren können müsste. Das hatten wir an den Kasematten, an den Deichtorhallen. Da haben wir ja auch ein paar der Sternschanzenclubs untergebracht. Aber auf dem Kiez haben wir die nicht. Und da müssen wir jetzt eben gucken, dass wir private Flächen finden und dann auch gängig machen können.
Die Diskussionen sind da. Der Bedarf wird erkannt. Die Diskussion wird aber ja vermutlich fast ausschließlich nur von alten weißen Männern und alten weißen Frauen geführt. Was die Clubs ja tatsächlich auch sehen, ist, dass die Jugend, vor allen Dingen die Generation rund um Corona, verlernt hat, einfach abends wegzugehen und auch für Kultur Geld zu bezahlen. Das ist ja auch häufig ein Problem. Wie lösen wir das denn?
Das stimmt. Das sehen wir tatsächlich an vielen Stellen, dass es sozusagen anderes Freizeitverhalten gibt als vor der Pandemie und wir Gefahr laufen, dass eine ganze Generation nicht mehr weiß, wie großartig das ist, eine Nacht im Club zu verbringen oder auch ein ganzes Wochenende. Die Erfahrung zeigt aber auch, wenn man es mal geschafft hat, Menschen da einmal hinzubringen, kommen sie wieder. So. Und insofern geht es, glaube ich, tatsächlich darum, immer wieder daran zu arbeiten, deutlich zu machen, wie toll das ist und die Möglichkeiten dafür zu schaffen, Menschen sagen, da auch hinzubringen. Also als Kulturbehörde machen wir beispielsweise ja immer noch diese Mission is Possible Kampagne, wo wir einfach gucken, dass wir unterschiedliche Kulturangebote zusammen mixen nach dem Muster, du gehst gerne ins Kino, dann geh doch auch mal in den Club oder du willst in die Oper, dann guck dir doch auch mal an, wo man tanzen kann in der Stadt. Also da gibt es sozusagen schon Möglichkeiten, einfach Leute, die sich für was anderes interessieren und die sagen, das Event nehme ich mal mit, auch nochmal in den kulturellen Alltag der Stadt hineinzuholen. Ich glaube, das ist wirklich das, was wir wieder aufbauen müssen. Wir sehen ja schon, dass Leute nach München fahren, um ins Adele-Konzert zu gehen. Solche Sachen finden ja statt. Die Dinger sind rasend schnell ausverkauft. Was aber fehlt, ist dieses, ich habe meinen Club, da gehe ich hin und ganz egal, was die freitags machen, ich vertraue denen, dass das gut sein wird. Das ist einfach für mich fast so ein regelmäßiger Termin, wo ich hin will. Und daran wieder zu arbeiten, dass dieses sozusagen Versprechen wieder geglaubt wird, dass man da wirklich einen guten Abend haben kann und den Leuten, die das machen, ganz viel Herzblut auch vertrauen kann. Das ist die Aufgabe, vor der wir stehen. Die kann aber nicht eine Kulturbehörde lösen, indem sie den jungen Leuten jetzt sagt, das ist ganz toll, geht da mal hin, sondern das funktioniert aus der Szene heraus und wir können dabei helfen, Rahmenbedingungen so zu schaffen, dass das gelingen kann. Das ist die Aufgabe, da sind wir gerade in vielen, vielen Gesprächen mit vielen Clubbetreibern und werden, glaube ich, noch einiges auch an Ideen entwickeln müssen, damit das gut gehen wird in Zukunft.
Du hast das Adele-Konzert in München angesprochen. Das Hamburger Pendant ist quasi Taylor Swift. Treibt es dich eher zu Taylor Swift oder eher zu Adele, jetzt musikalisch gesehen? Du wirst vermutlich auf keines der beiden Konzerte gehen, fürchte ich.
Das ist so, weil die Karten ja auch schon weg sind. Aber also tatsächlich treibt es mich dann eher, würde ich schon sagen, zu Taylor Swift, weil ich sie das größere popkulturelle Phänomen finde. Wenn man sich anguckt, wie das jetzt an diesem Wochenende wieder gelaufen ist, als die neue Platte rauskam, irgendwie erst 16 Songs veröffentlichen, dann 2 Stunden später zu sagen, ups, ich habe da nochmal 15. Und dann sind die zweiten 15 sogar noch besser als die 16, die davor sagen rausgebracht worden sind. Das ist schon echt großes Tennis, muss man mal sagen. Und auch wenn ich mit der Produktion manchmal fremdle, weil sie mir mittlerweile dann doch die Spur zu glatt ist, sind einfach auch Partner wie Desner oder Antonov wirklich großartige Musiker, mit denen sie da zusammenarbeitet. Und textlich ist das teilweise schon oberes Regalfach, was sie da produziert. Das macht schon Spaß, aber das Konzert ist schon so lange ausverkauft, dass ich mich wahrscheinlich, wenn ich mir was live angucken müsste, mit dem ja mittlerweile auf Streaming-Plattformen verfügbaren sozusagen Tourneefilm begnügen müsste.
So, einmal wollen wir noch deine Meinung hören. Es geht nämlich in die Kategorie
Nice oder Scheiß.
Was läuft denn aktuell gut oder schlecht in der Stadt Wien oder was möchtest du loben oder dissen?
Ich lobe natürlich, der Kultursenator, der disst, das wäre, glaube ich, schwierig. Ich möchte loben das Schauspielhaus und Karen Bayer für Anthropolis. Das sozusagen war zwar schon der letzte Herbst, dass die ganze Sache lief, aber jetzt noch ausverkaufte sozusagen Wochenenden, 1 im April, 1 im Mai, in der nächsten Spielzeit wieder 4 sozusagen Wochenenden, wo man diese 5 Teile des Antikenzyklus sehen kann. Ich finde das ganz großartig, wie es ihr gelungen ist, zu zeigen, was Theater an erzählerischer Kraft entwickeln kann. Und ich kann allen nur sagen, die sich noch nicht angeguckt haben, nehmt euch diese 5 Stücke, guckt euch die an und ihr werdet vollständig berauscht aus dem Theater herauskommen und sehen, welche Kraft es haben kann, wenn großartige Schauspieler, großartige Texte und großartige dramaturgische Ideen zusammenkommen und da was Neues entstehen lassen. Das macht wirklich Lust darauf, ganz häufig sich ganz tief in Kultur zu versenken.
Lieber Carsten, es war wie immer ein Vergnügen und sehr erkenntnisreich. Vielen Dank für deine Kulturtipps und ich sage Ahoi und alles Gute auch für Schalke 04.
Das ist sehr freundlich. Lieben Dank, Lars.
Dieser Podcast wird präsentiert von der Gute-Leute-Fabrik, der Hamburger Morgenpost und Ahoi Radio.